SWR aktuell. Kontext.
Die UNO spricht von der schlimmsten humanitären Katastrophe der Welt. Nach fast 6 Jahren Krieg sind im Jemen Millionen Menschen dringend auf Hilfe angewiesen. Doch die bleibt von Seiten der internationalen Gemeinschaft bescheiden. Haben wir das Land und das Leid der Menschen vergessen? Der Arzt und Schriftsteller Marwan al-Rafouri lebt in Essen und steht in engem Kontakt zu seiner Heimat. Er wirft der Staatengemeinschaft Desinteresse am Jemen vor. Armut, Krieg und keine Hoffnung? Der Jemen. Am Mikrofon ist Petra Waldvogel. Hilfe für den Jemen fordert die UNO und warnt seit Wochen vor der größten Hungersnot der Welt. Zum Auftakt einer virtuellen Geberkonferenz Anfang März hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres ein düsteres Bild der Lage in dem Land auf der arabischen Halbinsel gezeichnet.
Es ist unmöglich, beim Ausmaß des Leids in Jemen zu übertreiben. Mehr als 20 Millionen Jemeniten benötigen humanitäre Hilfe und Schutz, wobei Frauen und Kinder am stärksten betroffen sind. 2 von 3 Menschen im Jemen benötigen Nahrungsmittelhilfe, medizinische Versorgung oder andere lebensrettende Unterstützung durch humanitäre Organisationen.
Deutliche Worte von UNO-Generalsekretär Guterres. Aber reichen sie wirklich, um das ganze Ausmaß der Not im Jemen zu beschreiben? Herr al-Rafouri, Sie kommen aus dem Jemen. Wie würden Sie denn die Lage in Ihrer Heimat beschreiben? Was hören Sie von den Menschen dort?
Das Problem im Jemen ist unbeschreiblich. Wir haben Hybridkrieg, gespaltene Gesellschaft, kleine Konflikte, gesellschaftlicher Exodus. Ich komme aus Taiz. Das ist eine Stadt mit 3,5 Millionen Menschen, die nur von 2 Krankenhäusern die ganze Zeit versorgt werden müssen. Und das Problem, das wir im Jemen haben, kann man leider mit Worten oder auch mit Zahlen oder mit Tabellen leider nicht beschreiben.
Aber vielleicht mit dem, was Ihnen die Menschen dort in Ihrer Heimatstadt und darüber hinaus erzählen. Wenn Guterres und die UNO von einer akuten Hungersnot reden, vor allem die Kinder seien sehr bedroht. Was heißt das denn ganz konkret? Wovon leben die Menschen überhaupt noch? Haben sie noch was zu essen?
Das ist eine gute Frage. Das ist ein Land mit 30 Millionen Menschen, 12 Millionen Kinder. Fast jedes Kind braucht Hilfe. Auf jeder Ebene. 70% der Gesellschaft wohnt in Dörfern. Die sind Analphabet. Das heißt, die haben ja gar keinen Job. Die Leute, die gar keinen Job haben, das heißt, die haben ja gar kein Einkommen. Und die Leute, die gar kein Einkommen haben, das heißt, sie können sich nicht versorgen. Auf jeder Ebene ist eine große Katastrophe. Fast 20 Millionen Menschen, die sind total abhängig von den internationalen und regionalen Hilfe.
Leben die Menschen denn noch in ihrer Heimat, in ihren Ortschaften? Oder sind sie vom Krieg über das Elend und den Hunger hinaus vertrieben worden und leben jetzt in Flüchtlingscamps?
Wie gesagt, die Gesellschaft ist ja gespalten und wir haben einen biblischen, lokalen Exodus. Da sind Flüchtlingscamps überall und diese Leute, die bekommen mindestens einmal oder zweimal Nahrungsmittel von internationalen Organisationen. Jungen, ohne diese Hilfe, die werden gar nicht überleben können. Mhm. Man redet von mindestens 500.000 Kindern, die innerhalb von 12 Monaten sterben worden, wenn sie mit Nahrungshilfe nicht versorgt werden. Und auf jeder Ebene, zum Beispiel in meiner Stadt, ich bekomme immer Berichte, da gibt es auch Leute, die an Hunger tagtäglich sterben und die massenhaft sterben.
Und zum Hunger kommen die Krankheiten, Cholera und dann seit einem Jahr die Corona-Pandemie. Die medizinische Versorgung funktioniert nicht. Wie würden Sie die Corona-Lage im Jemen beschreiben? Die offizielle Seite scheint es ja nicht allzu dramatisch zu sehen.
Die Bürger, die werden von Corona nicht aufgeklärt. Also die Rebellenregierung in Sanaa und in Aden, wir haben 2 Rebellenregierungen, die sind gar kein vertraulicher Schutzengel oder deswegen, die betrachten das Thema Corona als ein politisches Thema, weil zum Beispiel die Rebellenregierung in Sanaa, die Houthis, für sie ist die Gesellschaft, die jemenitische Gesellschaft, nicht mehr als eine Quelle betrachtet wird, wo man die Leute bewaffnen kann. Und wenn man von Corona redet, das heißt, da muss die Regierung irgendwelche Maßnahmen durchsetzen. Deswegen, Corona ist ein Tabuwort in Sanaa. Das heißt, von Corona darf man nicht reden. Jetzt steht die dritte Welle vor die Tür Leute sterben massenhaft überall. Die Krankenhäuser haben ja versagt, zum Beispiel in Taiz mit 3,5 Millionen. Wir haben jetzt fast maximal 20 Intensivbetten. Die Leute, die sterben ohnehin. Und das Wort Corona wird immerhin dämonisiert als Sicherheitsherausforderung sowas.
Es ist eine tödliche Informationslücke, die die Regierungen da lassen. Eine Lücke, die Sie versuchen zu schließen, Herr Rafouri. Eine Corona-App haben Sie entwickelt. Tabibi heißt die. Das heißt, glaube ich, der Arzt, habe ich nachgelesen. Wie genau funktioniert diese App?
Ja, das ist eine Maximalversorgungs-App, sage ich mal, mit 33 Fachabteilungen, fast 600 Ärzte. Die sind überall in der Welt lokalisiert. Diese App ist völlig kostenlos. Das heißt, die Ärzte, die werden die medizinische Beratung kostenlos einliefern. Und die Nutzer, die kriegen eine ausführliche Erklärung und Beratung über ihre Gesundheitsprobleme, ohne dass, sie einen Cent bezahlen müssen. Das einfach downloaden und dann klickt man auf die richtige Richtung, zum Beispiel richtige Fachabteilung, zum Beispiel auf der Kardiologie. Und da sieht man eine ganze Liste von aktiven Ärzte, die online sind, die werden anders markiert und da kann man einfach das Problem einreichen, entweder verbal oder schriftlich und die werden innerhalb von ein paar Stunden bearbeitet und die Leute werden über ihre Gesundheitsprobleme aufgeklärt. Das läuft alles völlig kostenlos.
Die Menschen werden aufgeklärt, bekommen möglicherweise so eine kleine Diagnose auch aufgrund der Beschwerden, die sie haben, aber können sie dann auch aktiv medizinische Hilfe leisten, ja nicht, aber vermitteln?
Ja, wir sagen immer, die Leute, die zu uns kommen sollen, die meisten kommen zu uns mit schon festgestellten Diagnosen und Problemen. Wir machen das Follow-up, die Kontrollen zum Beispiel. Ne? Das sind die Leute, die, wenn die nur einmal zum Arzt gehen können, dann schaffen sie das nicht nochmal zum Arzt zu gehen. Okay. Die sind nicht versichert. Ökonomisch ist auch schon erheblich teuer. Diese Leute, die werden von uns weiter beraten über die Medikamente, über die Prognose. Das ist die Gruppe Nummer eins. Gruppe zwei, da sind die Leute, die primär zu uns kommen. Diese Leute, die werden von uns akut beraten. Die machen Fotos zum Beispiel zu uns. Wenn jemand zu uns sagt, ich habe Schmerzen im Bein, er wird gefragt und dann macht er Fotos oder schickt er was zu uns. Und dann sagen wir ihm, was er akut machen muss, ob das akut ist oder ob das nur zum Beispiel eine funktionelle Störung oder was. Aber wie gesagt, wir machen, was wir machen können. Und das, was wir machen müssen, versuchen wir die ganze Zeit, das richtig zu machen.
Sie machen, was Sie machen können. Und das ist beinahe mehr, als man von der internationalen Gemeinschaft sagen kann. Der Jemen braucht dringend Hilfe, schlicht erstmal auch materieller Art, aber die internationale Gemeinschaft, die zeigt sich da wenig hilfsbereit. Schon bei der ersten Geberkonferenz vor einem Jahr kam mit nur 1,9 Milliarden Dollar gerade mal die Hälfte der eigentlich erhofften und dringend benötigten Spenden zusammen. Entsprechend drängend fiel der Appell des UNO-Generalsekretärs in diesem Jahr aus.
Dies ist nicht der Moment, um den Jemen fallen zu lassen. Wir müssen die Mittel, die wir in den Jahren 2018 und 2019 hatten, wieder erreichen und übertreffen. In diesem Jahr brauchen wir mehr als 3,8 Milliarden Dollar, um 16 Millionen Jemeniten zu unterstützen. Ich flehe alle Spender an, unseren Appell heute großzügig zu unterstützen, um eine Hungersnot im Land zu verhindern. Jeder Dollar zählt.
3,8 Milliarden Dollar hat Antonio Guterres gefordert. Bekommen hat er noch weniger als letztes Mal, nämlich nur 1,7 Milliarden Dollar. Herr Al-Rafoui, lassen wir den Jemen also doch einfach fallen?
Sieht so aus. In Jemen laufen mehrere internationale Programme. Das heißt, da werden mehrere Programme eingestellt. Das ist doch an, als ob man jetzt sich entschieden hat, Jemen fallen zu lassen. Aber das hatte die internationale Gesellschaft einmal gemacht, 1993, mit dem Thema Somal. Haben die damals gesagt, okay, diese fiktive internationale Gesellschaft hat damals gesagt, okay, lassen wir den weiter im Krieg. Aber 10 Jahre später ist die ganze somalische Gesellschaft zu beraten geworden. Und das hatte die ganze Welt und den ganzen internationalen Markt richtig erschüttert. Und Jemen wurde die ganze Zeit so genannt, als wäre ein Afghanistan am Meer. Das heißt, der doch tausendmal wichtiger und gefährlicher als Afghanistan, wenn man sagt, wir werden ab heute Jemen vergessen. Man hat erstmal den jemenitischen Krieg vergessen. Jetzt vergisst man das Land Jemen, nicht nur den Krieg.
Wie können Sie sich das erklären? Ist das tatsächlich Desinteresse, weil die Mittel wären ja vorhanden? Oder ist es vielleicht auch eine gewisse Aussichtslosigkeit, dass die internationale Gemeinschaft einfach keinen Ausweg sieht?
Das Problem in Jemen ist sehr komplex. Man muss den Kern des Problems herausfinden und verstehen, damit man langsam doch eine Lösung finden kann. Wir haben Mitspieler, das ist ein Hybridkrieg, das sind horizontale Konflikte, auf jeder Ebene ist es sehr kompliziert. Wir haben Iran, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Staaten, wir haben ja Katar, wir haben Oman, zum größten Teil haben wir auch Libanon und auch im Land. Wir haben die Regierung, wir haben die Rebellen nördlich und südlich. Diese Mitspieler müssen unter einem internationalen Dach gebracht werden. Ich glaube, wir haben ja die ganze Zeit das jemenitische Problem als saudisches Problem betrachtet. Man hat Jemen vergessen, weil Jemen im Schatten von Saudi-Arabien liegt. Hm. Okay, das ist ein saudisches Problem. Saudi-Arabien muss damit umgehen. Aber das ist kein saudisches Problem, das ist ein internationales Problem, das ist ein humanitärisches Dilemma, muss auf einer internationalen Ebene gebracht werden.
Die äußeren Mitspieler haben Sie eben schon benannt. Wenn ich aber nochmal auf die jemenitischen gucke, da sind die Houthi-Rebellen auf der einen Seite, jetzt haben Sie noch von anderen Rebellen gesprochen, dann ist die Regierung, die offiziell anerkannte, da. Welche Interessen haben die, beziehungsweise worum geht es bei diesen Kämpfen?
Wir haben die Houthis-Rebellen, das ist eine Minderheit, das ist eine religiöse Minderheit, und die nennen sich als Dschihadisten. Das ist eine religiöse Bewegung. Die gehen davon aus, dass sie unbedingt das ganze Land im Griff haben wollen oder müssen, weil sowas haben die in Koran und in den heiligen Büchern gefunden. Und südlich haben wir die Sibaritisten. Das ist eine andere Art von Rebellen. Und das ist eine politische Bewegung jetzt mit einer riesen Truppe von 200.000 bewaffneten Leuten, die ganze Zeit versuchen, das Land zu spalten, weil die gehen davon aus, dass das Land bis 1990 in zwei Länder war und da kam auch diese Einheit, und aber die sind davon gar nicht überzeugt. Die wollen ihr altes Dreamland wieder haben, und das ist das Problem jetzt. Wir haben ja drei verschiedene lokale Armeen, rechts, links und in der Mitte, und dazu auch die äußersten Mitspieler. Das macht das Problem ein sehr kompliziertes Problem. Deswegen sage ich, dass alle Mitspieler müssen unter einem internationalen Dach gebracht werden. Da muss ein erheblicher Druck auf jede Seite ausgeübt werden.
Jetzt haben Sie vorhin gesagt, dass das ganze Land gespalten ist. Ist diese Spaltung innerhalb der Gesellschaft entlang dieser drei Gruppen, oder gibt es da möglicherweise noch ganz andere Vorstellungen bei den Menschen im Land, wie es im Jemen weitergehen soll?
Ja, die Gesellschaft ist horizontal in zwei Mini-Nationen, darf ich sagen, auch gespalten jetzt. Da sind die Republikaner, da sind die Regierungsanhänger, die nennen sich die Republikaner. Und da sind die Houthis-Anhänger, beziehungsweise auch die Houthis. Das ist tatsächlich eine ethnische, aber auch religiöse Gesellschaft, wird auch mehr und mehr und große, die benutzen auch die humanitärischen internationalen Hilfe, um mehr Leute zu sich zu ziehen. Da sind auch die Separatisten in einem Land mit 330.000 Quadratkilometern. Da herrscht nur Unruhe, ein politischer Chaos. Und die Gesellschaft, wenn man auch auf Social Media auch guckt, man merkt schnell die drei verschiedenen Nationen.
Fast 6 Jahre dauert dieser Krieg nun schon und ein Ende scheint irgendwie nicht abzusehen. Bei der Geberkonferenz hat der deutsche Außenminister Heiko Maas auf die UNO-Initiative verwiesen.
In den letzten Wochen hat sich die humanitäre Lage aufgrund der jüngsten Offensive der Houthis in Marib noch weiter verschlechtert. Genug ist genug. Alle Konfliktparteien müssen umgehend die Kampfhandlungen einstellen und sich der Initiative anschließen des UNO-Jemen-Beauftragten Martin Griffiths für einen landesweiten Waffenstillstand, vertrauensbildende Maßnahmen und die Aufnahme eines umfassenden politischen Prozesses.
Die Initiative, Herr Al-Rafouri, was halten Sie von der? Ist die gut?
Ist gut, aber nicht ausreichend. Eine politische Lösung muss angestrebt werden. Wie gesagt, wir brauchen einen internationalen Ansatz. Bis jetzt wird immer mit den Falschen gesprochen und das ist das Problem.
Wer sind denn die Richtigen, Herr Al-Ghafouri, aus Ihrer Sicht?
Die Richtigen, aus meiner Sicht, sind alle Mitspieler zusammen. Wenn sie zusammen unter einem Dach gebracht werden, dann sind sie die Richtigen. Aber wenn man nur mit einem redet oder mit zwei, wenn mehrere wichtigen, kleine oder große Spieler ignoriert werden, dann ist das falsch, das ist ein falscher Ansatz. Und deswegen, wir haben in den letzten paar Jahren erlebt, dass man irgendwelche doch eine politische Lösung formuliert hat oder aufgebaut hat und zack, innerhalb von ein paar Monaten zerfällt, weil einige Spieler ignoriert wurden. Das ist das Problem.
Mit allen reden, das wird eine große Gesprächsrunde sein müssen, Herr Al-Ghafouri. Wie optimistisch sind Sie, dass das in wirklich absehbarer Zeit gelingt?
Also, ich bin immer optimistisch. Also Hoffnung ist ein gutes Frühstück, aber ein schlechtes Abendessen, sagt der Francis Bacon. Aber man darf die Hoffnung nicht aufgeben. Wir haben Beispiele, eigentlich internationale Beispiele, wo alle lokalen und internationalen Mitspieler unter einem Dach gebracht wurden und doch eine politische Lösung erreicht wurde.
Hoffnung ist ein gutes Frühstück. Das gefällt mir sehr, Herr Al-Ghafouri.
Aber ein schlechtes Abendessen.
Dann lassen wir das Abendessen ausfallen. Vielen Dank.
Alles klar, vielen Dank.
Der in Essen lebende jemenitische Arzt und Schriftsteller Marwan Al-Ghafouri. Der Jemen, Armut, Krieg und keine Hoffnung, das war SWR Aktuell Kontext mit Petra Waldvogel.